Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Steuerpläne, die den Ehepaar Steuerklassen 3 und 5 an den Kragen gehen könnten. Und die Umweltorganisation WWF, die angeblich Finanzprobleme hat. Zu beidem gleich mehr. Zum Start der Sendung aber geht es um die Frage, wie werden Spitzenvertreter der Wirtschaft geschützt? Deutschland weiß seit dem RAF-Terror der 70er, 80er Jahre, welches Ausmaß an Bedrohung für Topmanager entstehen kann. Nun geben Berichte über Attentatspläne auf den Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall dem Thema neue Brisanz und eine neue Dimension, denn die Bedrohung könnte diesmal nicht aus dem Inneren kommen. Daher, wie wird Sicherheit für die Menschen an der Spitze großer Unternehmen organisiert? Benjamin Hammer dazu.
Ein YouTube-Video des Accounts Troymac. Es ist schon ein paar Jahre alt und zeigt Facebook-Chef Mark Zuckerberg bei einer Joggingrunde durch Berlin.
Hi Mark.
Auffällig ist, dass der Manager zusammen mit sportlichen Männern durch Berlin läuft. Laut Medienberichten sind es seine Bodyguards. In der Zeit, in der das Video aufgenommen wurde, vor 8 Jahren, hatten Anhänger des selbsternannten Islamischen Staates Drohungen gegen Zuckerberg ausgesprochen. 14 Millionen US-Dollar pro Jahr, berichtet das Manager-Magazin, gebe der Facebook-Konzern Meta mittlerweile für die Sicherheit seiner Vorstände aus. Es gibt sogar Medienberichte, dass Zuckerberg in seinem Konferenzraum eine Panikrutsche installiert habe, um bei Bedrohungen schnell entkommen zu können. Bestätigt sind diese Berichte allerdings nicht. Und überhaupt, die Unternehmen lassen sich ungern in die Karten schauen, wenn es um ihre Sicherheitsmaßnahmen geht. Diskretion sei ein Teil der Sicherheitsstrategie. Das sagt Branka Bernges, Geschäftsführerin der Vereinigung für die Sicherheit der Wirtschaft.
Je weniger Informationen über die Sicherheitsmaßnahmen bekannt sind, desto schwieriger ist es für potenzielle Bedrohungsakteure, diese zu umgehen.
Im Verband von Bernges haben sich Sicherheitsfirmen zusammengeschlossen, die Unternehmen ihre Dienste anbieten. Die Fachfrau sagt, dass Sicherheitskonzepte häufig detaillierte Informationen über die Schwachstellen eines Unternehmens enthielten. Auch deshalb die Verschwiegenheit. Keinen Hehl macht Branka Bernges daraus, dass ihre Branche im Moment viel zu tun hat.
Ja, die Nachfrage nach speziellen Sicherheitsdienstleistungen wie zum Beispiel Personenschutz und Sicherheitsberatung wächst.
Wer, wann, welchen Manager schützt, darüber schweigen die Unternehmen. Im Frühjahr begleitete ein Spiegel-Reporter Lufthansa-Chef Carsten Spohr auf einem Inlandsflug. Auch von Spohrs Personenschützer, der in dessen Nähe Platz genommen habe, ist im Artikel die Rede. Auf Nachfrage will die Lufthansa das weder bestätigen noch kommentieren. Zu entsprechenden Fragen äußere man sich grundsätzlich nicht. Und so bleibt unklar, ob die Manager vor Torten geschützt werden sollen, die ihnen Aktivisten ins Gesicht schmeißen könnten oder, schlimmer, vor schwerer Gewalt. Die Bedrohungslage sei sehr vielfältig, sagt auch Branka Bernges von der Vereinigung für die Sicherheit der Wirtschaft.
Physische Bedrohung, Cyberangriffe, Entführung und Erpressungsversuche.
Bernhard Günther kam im Jahr 2018 gerade von einer Joggingrunde zurück, als ihn 2 Angreifer überwältigten und mit Säure überschütteten. Der damalige Manager des Energieunternehmens Innogy wurde schwer verletzt. Günther glaubt, dass ein Konkurrent den Angriff beauftragte.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, ist heute von Terroristen ermordet worden.
Der tödliche Terror der Roten Armee-Fraktion richtete sich über Jahre gezielt gegen Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft. Die Anschlagsserie traumatisierte die Gesellschaft und wirkt in den Familien der Mordopfer bis heute nach. Verglichen mit den Ereignissen der 1970er und 80er Jahre waren die vergangenen Jahrzehnte für deutsche Manager relativ sicher und ruhig. Auch deshalb sorgen die Berichte über Mordpläne gegen den Rheinmetall-Chef Armin Papperger nun für so viel Aufsehen. Der US-Sender CNN hatte über ein geplantes Attentat berichtet, das von Russland ausgehen sollte. Rheinmetall gehört zu den wichtigsten Lieferanten von Waffensystemen und Munition für die Ukraine. Ein Mordkomplott eines Staates gegen einen deutschen Manager, das wäre für die Bedrohungslage von Wirtschaftsvertretern eine neue Dimension. Der Kreml hat die entsprechenden Berichte zurückgewiesen. Deutsche Behörden und Rheinmetall halten sich mit Stellungnahmen und Details zurück. Mehrere Medien berichten jedoch über Polizisten mit Maschinenpistolen vor der Firmenzentrale von Rheinmetall in Düsseldorf. Das zeigt, ab einer bestimmten Bedrohungslage sind nicht nur private Sicherheitsdienste für die Sicherheit der Manager verantwortlich, sondern auch der deutsche Staat. Papegger selbst sagte der Financial Times, die deutsche Regierung habe ein hohes Maß an Sicherheit um seine Person herum aufgebaut.
Benjamin Hammer, vor dem Hintergrund des mutmaßlichen Attentatplans auf den Rheinmetall-Chef, wie wird Sicherheit für Spitzenmanager organisiert? Und Themenwechsel, die Steuerklassen 3 und 5 sind ein stetiger Grund zur Verdrossenheit für Paare, verheiratet oder nicht, die am Ende gemeinsam für die Steuer veranschlagt werden und wo trotzdem die Abzüge des weniger verdienenden Teils enorm hoch sind, zugunsten geringerer Abzüge des besser verdienenden Teils. Am Ende rechnet sich das aber zunächst frustriert ist. Das soll sich nach Plänen des Bundesfinanzministeriums ändern. Eigentlich eine gute Nachricht, wenn darin nicht einiger neuer Ärger stecken würde. Jörg Münchenberg dazu.
Bereits im Koalitionsvertrag hatte sich die Ampelkoalition auf die Neuordnung der Steuerklassen verständigt. Jetzt soll das Vorhaben über das sogenannte Jahressteuergesetz auch praktisch umgesetzt werden. Bis 2030 sollen demnach die Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft werden. Ehepaare oder eingetragene Lebenspartnerschaften werden dann über die Steuerklasse 4 oder Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren veranlagt. Dazu sagte Finanzminister Christian Lindner, FDP, gegenüber dem Deutschlandfunk.
Es ändert sich nichts bei der Steuerbelastung. Niemand zahlt höhere Steuern. Aber wir wollen die Belastung zwischen den Ehepartnern fairer verteilen. Jetzt ist es so, dass wer weniger verdient, paradoxerweise eine höhere Steuerlast trägt. Und das wollen wir durch ein neues Verfahren bei den Steuerklassen fair verteilen.
Gerade bei Ehepaaren wird der Besserverdienende, häufig der Mann, in der Steuerklasse 3 veranlagt, der Partner mit dem niedrigeren Einkommen, häufig die Ehefrau, in der Steuerklasse 5. Weil aber in der Steuerklasse 3 der steuerliche Grundfreibetrag doppelt sowie mögliche Kinderfreibeträge voll angerechnet werden, fällt der Steuerabzug dort geringer aus. Der Partner bzw. die Partnerin zahlen mangels Freibeträgen dagegen relativ hohe Steuern in der Steuerklasse 5. Dennoch liegt das gemeinsame Haushaltseinkommen auf den Monat gerechnet erst einmal höher. Erst mit der Steuererklärung müssen die zu geringen Steuerabzüge gegenüber dem Finanzamt erstattet werden. Mit der geplanten Änderung, so heißt das jetzt in dem Gesetzentwurf, der dem Deutschlandfunk vorliegt, werde die Lohnsteuerbelastung gerechter auf die Eheleute, Lebenspartnerinnen und Partner verteilt. Darauf verweist auch der Finanzminister.
Wir wollen durch einen Faktor quasi im Laufe des Jahres das, was sonst über die Steuernachzahlung erfolgt, bereits einarbeiten, ist auch ein Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger, denn sie haben mehr Sicherheit hinsichtlich ihrer Steuerbelastung. Jetzt ist oft so, man holt sich am Ende des Jahres was zurück vom Finanzamt oder muss etwas nachzahlen. Jetzt soll das alles bereits im laufenden Jahr für die Bürgerinnen und Bürger geregelt werden.
In der Praxis dürfte die Änderung bei den Steuerklassen aber dennoch dazu führen, dass die Ehepartner auf den Monat gerechnet erst einmal weniger netto vom Brutto haben werden als vorher, weil der Gutverdiener in der Steuerklasse 4 höhere Abzüge hat als in der bisherigen Steuerklasse 3. Erst über die Steuererklärung wird dies wieder ausgebügelt. Beim sogenannten Faktorverfahren, so heißt es im Finanzministerium, sei die Differenz zwischen der zunächst gezahlten Lohnsteuer und später dann veranlagten Einkommensteuer dagegen sehr gering. Eines machte Lindner jedoch gegenüber dem Deutschlandfunk heute auch klar.
Das Ehegattensplitting bleibt absolut erhalten, da weiche ich keinen Zentimeter. Denn das Ehegattensplitting abzuschaffen wäre eine Mehrbelastung von Paaren, die füreinander Verantwortung übernehmen.
Doch nicht zuletzt die Grünen hätten auch das Ehegattensplitting gerne modernisiert. Denn mit der Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 zielt die Ampel darauf ab, für mehr Steuergerechtigkeit zwischen den Lebenspartnern zu sorgen, verbunden mit der Hoffnung, dass gerade dann auch Frauen wieder mehr arbeiten, Stichwort Fachkräftemangel. Das Ehegattensplitting aber, so Kritiker, laufe dem zuwider, weil es sich steuerlich vor allem dann lohnt, wenn das Einkommensgefälle in einer Partnerschaft besonders hoch ist.
Jörg Münchenberg war das. Der WWF, Worldwide Fund for Nature, ist eine der bekanntesten Umweltorganisationen der Welt, eine Stiftung mit Sitz in der Schweiz, Anfang der 60er Jahre gegründet. Der Panda im Wappentier hat einen enorm hohen Wiedererkennungswert. Die deutsche Sektion des WWF soll nun aber in massiven Finanzproblemen stecken. Anna Klüspies über die gemeinsame Recherche von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung.
Bis zu 80 der knapp 500 Angestellten sollen den Recherchen zufolge in diesen Tagen eine betriebsbedingte Kündigung erhalten. NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung liegen interne Unterlagen vor, die zeigen, wie angeschlagen die Finanzsituation beim WWF offenbar ist. Im Etat soll offenbar schon länger ein millionenschweres Finanzloch klaffen. In diesem Jahr könnte sich der Verlust auf mindestens 5 Millionen Euro erhöhen. Die Finanzierungsprobleme sollen der oberen Führungsebene offenbar schon lange bekannt gewesen sein. Neben dem Stellenabbau plant der WWF auch die Auflösung ganzer Abteilungen. So sollen die Bereiche Artenschutz, Landwirtschaft und Bildung komplett gestrichen werden. Laufende Projekte sollen aber offenbar in anderen Abteilungen fortgeführt werden. Insgesamt sollen so Personalkosten von 4,5 Millionen Euro im Jahr gespart werden. Auf Anfrage schreibt der WWF, dass mit der angestrebten Neuausrichtung eine organisatorische Neuaufstellung und Konsolidierung einhergehe und man mit der Schließung von Bereichen nicht das Arbeiten einstelle, sondern Parallelstrukturen abbauen wolle. Zukünftig will der WWF noch stärker als bisher auf die Kooperation mit Unternehmen als Einnahmequelle setzen.
Anna Klüspies, der WWF in Deutschland steckt offenbar in Finanzproblemen. Die EU-Kommission hat wenig Hemmungen, sich mit den großen US-Tech-Konzernen anzulegen. Verfahren laufen gegen die Google-Mutter Alphabet, gegen Apple, gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta. Das nötige Werkzeug liefert ein Regelungswerk namens Digitale Dienste-Gesetz, das jetzt auch gegen X, vormals Twitter, in Stellung gebracht wird. Caroline Born dazu.
In drei Fällen verstößt die Plattform X gegen ein neues Digitalgesetz. Zu dieser vorläufigen Einschätzung kommt die EU-Kommission. Stein des Anstoßes ist unter anderem der blaue Haken auf X.
L'écoche bleue ne doit pas influencer ou manipuler les utilisateurs.
Der blaue Haken dürfe, so ein Kommissionssprecher, die Nutzer nicht in die Irre führen. Das ist aber nach Ansicht der Kommission momentan der Fall. Nutzerkonten mit blauem Haken erwecken demnach den Anschein, dass deren Inhaber verifiziert sind, deren Echtheit also überprüft ist. So war es, bevor X in den Besitz von Milliardär Elon Musk übergegangen ist. Ein blauer Haken bestätigte, dass die Konten prominenter Nutzer oder Institutionen wirklich von ihnen betrieben wurden. Nach einer Prüfung durch die Plattform, die damals noch Twitter hieß. Mittlerweile gibt es den blauen Haken auch gegen Bezahlung. Das Bezahlmodell führt der EU-Kommission zufolge dazu, dass Fake-Accounts mit Haken den Anschein erwecken, überprüft zu sein. Dahinter können sich aber falsche Konten verbergen, zum Beispiel von Politikern oder Prominenten. So können die Nutzer getäuscht werden. Auch andere Regeln des Digitale Dienste-Gesetzes, kurz DSA, hat X nach einer ersten Einschätzung der Kommission verletzt. Wissenschaftler erhalten keinen ausreichenden Zugang zu Daten auf der Plattform. Diese Einblicke sind nötig, um beispielsweise die Verbreitung von Desinformation auf X nachzuvollziehen. Über mangelnde Transparenz beklagt sich die Kommission auch in einem dritten Punkt. X biete kein umfassendes Archiv für bei sich geschaltete Werbeanzeigen. Damit sollen die Nutzer nachvollziehen können, wer eine Werbung geschaltet hat und aufgrund welcher Kriterien sie den Nutzern angezeigt wird. Auch durch solche Archive ist es möglich, Online-Kampagnen aufzudecken. Russland hatte zuletzt massenhaft Werbeanzeigen geschaltet, die Desinformation enthielten.
X hat désormais la possibilité de consulter notre dossier d'investigation.
Die Ergebnisse der Untersuchung könne X nun einsehen, erklärt der Kommissionssprecher. Dann hat die Online-Plattform das Recht, dazu Stellung zu beziehen. Einen genauen Zeitplan gibt es nicht. In der Kommission rechnet man mit mehreren Monaten. Anschließend wird entschieden, ob X tatsächlich gegen das Digitale Dienste-Gesetz verstoßen hat. In diesem Fall drohen Strafen von bis zu 6% des weltweiten Umsatzes der Plattform. Gegen X ermittelt die Kommission außerdem wegen der mutmaßlichen Verbreitung illegaler Inhalte und weil die Plattform ihre Inhalte nicht ausreichend moderiert. Ergebnisse dazu liegen noch nicht vor. X wird schon länger dafür kritisiert, zu lasch gegen Falschinformationen und Hassnachrichten auf der Plattform vorzugehen. Dazu verpflichtet die Online-Dienste das Digitale Dienste-Gesetz.
Caroline Born war das. Zwischen Berlin und Peking baut sich ein Konflikt auf über Komponenten der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE, die im deutschen Mobilfunknetz verbaut sind und die auf Wunsch der Bundesregierung dort verschwinden sollen. Peking hat nun darauf reagiert, nicht erfreut. Eva Lambi-Schmidt dazu.
Es gebe keinen Beweis dafür, dass chinesische Telekommunikationsunternehmen wie Huawei die nationale Sicherheit europäischer Länder gefährden, so Außenamtssprecher Lin Jian. Er appellierte an Deutschland, rationale Entscheidungen zu treffen und einen fairen, transparenten und offenen Markt für Unternehmen aller Länder zu schaffen, einschließlich China. Die Politisierung wirtschaftlicher, handelspolitischer und technologischer Fragen untergrabe den normalen technischen Austausch und die Zusammenarbeit, so Lin Jian. Auch die chinesische Botschaft in Berlin macht der Bundesregierung Vorwürfe. Der Schritt sei demnach eine blanke politische Diskriminierung und beschädige das gegenseitige Vertrauen beider Länder. Huawei, neben ZTE, eines der betroffenen chinesischen Unternehmen, teilte in einem schriftlichen Statement mit, prüfen zu wollen, wie sich das neue Verbot im Detail auswirkt. Zu einem Interview war Huawei nicht bereit. ZTE hat auf ARD-Anfrage nicht reagiert. Jahrelang hatten Regierungsvertreter und Netzbetreiber um den Einbau chinesischer Technik in Deutschlands 5G-Netzen gestritten. Nun gibt es einen Kompromiss. Demnach soll mittelfristig keine chinesische Technik mehr in deutschen Mobilfunknetzen verbaut werden. Das hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD gestern bestätigt. In den nächsten 5 Jahren sollen Bauteile der Anbieter Huawei und ZTE in den 5G-Netzen schrittweise ausgemustert werden. Hintergrund ist die Sorge unter anderem vor Spionage aus China. Laut Faeser wurden Risiken durch kritische Komponenten chinesischer Hersteller in den 5G-Netzen sehr genau geprüft.
Der Bericht von Eva Lambi-Schmidt. Es ist eine Fortsetzung des Ablasshandels in Zeiten des Ferntourismus. Da Flugreisen Klimasünden sind, bieten viele Airlines bei der Ticketbuchung gleich eine CO2-Kompensation an. Die Idee ist, die errechnete CO2-Menge des Fluges mit einem Klimaschutzprojekt auszugleichen, für das man dann freiwillig einen Geldbetrag zahlt. Die Frage ist aber, wem bringt das was? Dem Klima, dem guten Gewissen oder doch nur der Airline? Judith Kösters dazu.
Wenn sie mit Lufthansa fliegen würde, sagt Marthe van der Graaf, sie würde keinen Ökotarif buchen. Van der Graaf ist Referentin für Luftfahrt beim europäischen Mobilitäts-Thinktank Transport and Environment. Sie sagt,
also Kompensationsmaßnahmen sind eigentlich eine Scheinlösung für das Klima.
Klimakompensation oder CO2-Kompensation heißt in dem Fall, die Airline steckt zum Ausgleich für die schädliche Klimawirkung des gebuchten Fluges Geld in Projekte im Ausland, die dem Klimaschutz nützen sollen. Typischerweise Waldschutzprojekte oder der Bau von PV oder Biogasanlagen. Beliebt sind auch Projekte, in denen Solarkocher an Familien zum Beispiel in Afrika verteilt werden, um den Einsatz von Holzkohle oder Feuerholz zu ersetzen. Statt über die Fluggesellschaft zu gehen, kann ich als Kundin auch separat bei speziellen Anbietern angeben, wie viele Flugkilometer ich kompensieren will und dann die entsprechende Gebühr zahlen. Das Problem? In vielen Fällen kann der tatsächliche Klimanutzen der Projekte gar nicht nachgewiesen werden oder er wird deutlich zu hoch angesetzt. Im vergangenen Jahr gab es dazu mehrere große Studien. Lambert Schneider, Wissenschaftler am Öko-Institut, fasst die Ergebnisse so zusammen.
Insgesamt ist die Qualität von den Zertifikaten sehr durchwachsen und hinter den meisten Zertifikaten steckt keine tatsächliche Tonne CO2-Einsparung.
So harsch urteilen nicht alle. Stiftung Warentest hat die Kompensationsanbieter vor 2 Jahren verglichen und beurteilt 3 als mindestens gut. Am besten schneidet das Unternehmen Atmosphäre ab. Von den Ökotarifen der Airlines selbst raten die Experten aber eher ab. Unter anderem, weil die Fluggesellschaften bei der Klimawirkung ihrer Flüge oft auf den reinen CO2-Ausstoß schauen. Das genügt aber nicht, erklärt Atmosphärenforscher Joachim Curtius, Professor an der Frankfurter Goethe-Universität. Dazu muss man wissen,
dass es nicht nur die CO2-Emissionen sind, sondern auch die Kondensstreifen zum Beispiel, die zu Cirruswolken werden können, die auch erwärmend wirken. Das kommt noch obendrauf und macht etwa fast 2/3 der Klimawirksamkeit des Fliegens aus.
Nachhaltig fliegen, kann das also überhaupt funktionieren? Kurz gesagt, prinzipiell ja, praktisch zumindest noch nicht. Zum Beispiel, erklärt Joachim Curtius, könnte man die Nicht-CO2-Wirkung der Flüge durch die Kondensstreifen deutlich abschwächen, wenn man beachten würde, dass die je nach Wetterlage und Flughöhe sehr unterschiedlich stark sind. Zweite kleine Hoffnung für die nachhaltige Fliegerei: Bio-Kerosin. Das wird schon eingesetzt und zum Beispiel aus altem Frittenfett gewonnen. Aber auch wenn weltweit viele Fritten gegessen werden und auch andere Restöle verwertet werden, für viel mehr als ein paar Prozente Bio-Beimischung zum Kerosin wird es weltweit nicht reichen. Da sind sich Experten einig. Bleibt drittens die große Hoffnung auf E-Fuels, also Kerosin, das aus Strom und Wasserstoff gewonnen wird. Luftfahrtexpertin Marthe van der Graaf setzt voll darauf, dass die technische Entwicklung hier schnell vorangetrieben wird. Bis sie ansatzweise ausgereift ist, sagt sie, werden allerdings noch mindestens 10 Jahre vergehen.
Judith Kösters, und wir fliegen noch eine Runde weiter. Der Luftfahrtbranche im Ganzen geht es Klimasünden hin oder her nach der Corona-Pandemie wieder recht gut. Nun hat aber ausgerechnet Deutschlands größte Fluggesellschaft, die Lufthansa-Gruppe, eine Gewinnwarnung für dieses Jahr herausgegeben. Gregor Lischka dazu.
Die Lufthansa-Gruppe rechnet in diesem Jahr nur noch mit einem operativen Gewinn von rund 1,4 bis 1,8 Milliarden Euro, heißt es heute in einer Mitteilung des Konzerns. Es wäre ein Rückgang um ca. 20-40%. Bislang war die Lufthansa nämlich noch von einem operativen Gewinn in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro ausgegangen. Und laut Konzern liegt ausgerechnet die Kernmarke, die Lufthansa Airline, aktuell hinter den Erwartungen zurück. Während die übrigen Konzerngesellschaften wie Swiss, Austrian, Eurowings, Brussels Airlines oder auch die Lufthansa Technik weitgehend im Plan liegen, laufen bei der Kerngesellschaft Kosten und Erlöse auseinander. Und zwar offensichtlich in einem Umfang, der auch für Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongardt überraschend kommt.
Denn das Umfeld ist eigentlich gar nicht so schlecht. Denn sowohl innerhalb Europas als auch international ist das Angebot im Luftverkehr langsamer gewachsen als die Nachfrage. Das heißt, eigentlich müssten die Airlines mehr Geld verdienen können.
Die Lufthansa selbst nennt als Ursache Ineffizienzen, die beispielsweise aus verspäteten Flugzeugauslieferungen resultieren. Gleiches gelte für die erst vor kurzem ins Leben gerufene City Airline, die als Zubringergesellschaft für den Konzern fungiert. Um dem Abwärtstrend entgegenzuwirken, werde nun ein umfangreiches Turnaround-Programm auf den Weg gebracht, heißt es nun aus der Konzernzentrale. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters wurden intern bereits zahlreiche Sparmaßnahmen beschlossen.
Lufthansa mit der Aussicht auf schlechtere Geschäfte, Gregor Lischka war das. Wie hat sich das beim Lufthansa-Kurs ausgewirkt? Die Frage geht an den Börsenberichterstatter, an Stefan Wolf.
Ja, normalerweise sorgen solche Gewinnwarnungen, wie es hier im Fachjargon heißt, durchaus für heftige Kursreaktionen. Allerdings beschäftigte man sich heute an der Börse eher mit den großen Themen dieser Welt und hat deshalb die Lufthansa-Nachricht eher beiseite gepackt, die Aktien unverändert.
Ja, große Themen, das Thema, mit dem die Sendung auch begann. Mehreren Berichten zufolge ist ein Attentat auf den Rheinmetall-Chef vereitelt worden. Drahtzieher werden im Kreml vermutet, der das dementiert. Der Chef von Rheinmetall, Armin Papperger, ist das prominenteste Gesicht der deutschen Rüstungsindustrie, stark mit der Belieferung der Ukraine engagiert. Aber es gibt ja noch andere Rüstungsfirmen mit Börsennotierung. Die Branche also, Stefan Wolf, wie reagiert sie auf diese mutmaßliche Bedrohungslage? Lässt sich da etwas an den Kursen ablesen?
An den Kursen nicht unbedingt. Die zeigen sich weitgehend unbeeindruckt von diesen Nachrichten. Wohl aber ist das Thema Sicherheit hier zu einem Thema geworden, das auch sehr engagiert diskutiert wird. Da geht es vor allen Dingen um mögliche Cyberangriffe, auch aus Russland, die man ja immer wieder hier registriert haben will und die unter anderem auch Unternehmen lahmlegen können. Also das Thema Sicherheit ist wieder da. Bei Rheinmetall hält man sich relativ bedeckt. Bei Hensoldt hat man allerdings gesagt, das ist ein Mitbewerber, da hat man angekündigt, die Sicherheitsmaßnahmen verstärken zu wollen.
Wie sah der Tag als Ganzes aus? Welche Themen gab es? Wahrscheinlich dreht sich viel um die EZB in der kommenden Woche.
Von der man dringend erwartet, dass sie einen Hinweis darauf geben wird, dass sie im September die Zinsen absenken wird, so wie es auch von der US-Notenbank erwartet wird. Das ist sicherlich das ganz große Thema, das auch dafür sorgt, dass die Kurse hier steigen, weil man inzwischen mit einer Zinssenkung im September fest rechnet. Der DAX derzeit mit 235 Punkten im Plus, 1,3% mehr sind das bei 18.799. 63.
Auffällige Kursbewegungen, die Sie noch erwähnen müssten?
US-Banken haben am Mittag die Bilanzsaison in den USA eröffnet und haben durchwachsene Zahlen vorgelegt. Deshalb die Papiere von JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup unter Druck.
Der Blick noch auf Euro, Anleihen und das Gold.
Der Euro hat sich kräftig verteuert, kostet 1,0906 $. Die Umlaufrendite hat um 4 Basispunkte nachgegeben auf 2,53%. Gold 3,71 $ teurer bei 2,412,91 $.
Stefan Wolf war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach der Nachrichtenkultur heute mit Henning Hübert am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.